Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Michael, du hast in deinem Leben schon einige Wahlkämpfe mitgemacht. Was war denn das Skurrilste, was du in einem Wahlkampf erlebt hast, wo du sagst, dass da ist eigentlich völlig Banane und es hat trotzdem irgendwie funktioniert?
Tatsächlich war das der Brötchenmoment.
Der Brötchenmoment? Okay, erhelle uns. Was war der Brötchenmoment?
Also der Brötchenmoment, das war eine Bürgermeisterwahl in Köckel. Und Köckel ist eher eine sozialdemokratisch geprägte Gemeinde. Jetzt gibt es wieder einen CDU-Bürgermeister und der Papa des jetzigen CDU-Bürgermeisters, der hat schon mal oder hat damals die Wahl gewonnen. Und damals war der Gag, dass man, also die Wahl ist ja immer sonntags, dass man sonntags morgens an alle Haushalte Brötchen liefert mit einem kleinen Wahlaufruf. Und ich habe gedacht, das ist eine total bescheuerte Idee eigentlich. Also das wäre mir sowas von egal. Oder was, damals war ich noch sehr, sehr jung und da hatte ich jetzt auch nicht so das Bedürfnis, sonntags morgens zu frühstücken. Aber die Wahl wurde gewonnen und man hat es irgendwie auf diese Brötchen zurückgeführt. Und das war der Brötchenmoment. Und von daher war das eine sehr skurrile Sache.
Okay, das klingt nett, das klingt sehr harmlos. Ist eine ausgefallene Idee, zugegeben, habe ich so auch noch nie gehört. Und hat offensichtlich funktioniert. In Argentinien hat ein Mann die Präsidentschaftswahl vor einiger Zeit gewonnen. Nicht mit Brötchen, sondern mit einem ganz anderen, mit einem anderen Prop. Er ist aufgetreten und hat eine Kettensäge in die Hand genommen. Bei einem Wahlkampfauftritt ist er mit Kettensäge aufgetreten und hat quasi gesagt, man muss diesen Staat mit der Kettensäge kaputt machen, weil wir zahlen zu viel an Beamte, wir haben einen zu aufgeblähten Apparat und da muss man abholzen. Nicht mit der Axt, sondern er hat die Kettensäge in die Hand genommen. Das war zugegeben zu einer Zeit, als er sich noch überhaupt gar keine Chancen überhaupt ausgerechnet hat, überhaupt in irgendwie die Stichwahl zu kommen zur Präsidentschaft. Das hat er dann geschafft. Er hat dann die Kettensäge auch erstmal weggelassen, weil er das dann selbst so krass fand. Und hat es am Ende geschafft, Präsident von Argentinien zu werden. Wir sprechen über Javier Milei. Michael, mit wem hast du über den Präsidenten von Argentinien gesprochen und worüber genau?
Ja, also mit Professor Philipp Backus. Er hat ein Buch über ihn geschrieben, Die Ära Milei. Also hat den Wahlkampf analysiert, hat die Person auch analysiert und er ist Uniprof an der Uni in Madrid, also auch Spanisch sprechend und ja, hat ihn auch mal getroffen und von daher ein absoluter Experte in diesem Bereich.
Was hältst du denn von Milei und würdest du mit dem Titel des Buches auch mitgehen zu sagen, okay, das ist nicht nur einfach einer, der vielleicht von außen kommt und Politik ein bisschen anders macht, sondern wirklich eine Ära prägt?
Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Experiment, oder was heißt das Experiment? Also er ist ja Ökonom, er ist ja ein schlauer Kopf und er macht jetzt nicht irgendwelche Dinge, die jetzt nicht fundiert sind.
Ja.
Und er setzt ja auf totale Freiheit, also keine Regulierung in möglichst wenigen oder in möglichst vielen Bereichen. Und er sagt ja, der Staat soll sich so auf die Kernfunktionen konzentrieren. Das ist innere, äußere Sicherheit, vielleicht noch ein gutes Bildungssystem bereitstellen. Aber ansonsten sollte der Staat sich möglichst raushalten und den Bürgern halt viele Freiheiten lassen. Und den Ansatz finde ich sehr spannend. Also, dass das greift in einem Land wie Argentinien, hätte ich mir nicht vorstellen können.
Okay, das heißt, es geht um mehr als nur diese Person, die da mit der Kettensäge im Wahlkampf aufgetreten ist, sondern es geht wirklich auch um ein ökonomisches Prinzip, ein ökonomisches Konzept.
Ja, genau, also österreichische Schule,
okay.
Ein ökonomisches Konzept. Genau, und darauf gehen wir jetzt im Podcast näher ein.
Genau, also das Gespräch Michael mit Professor Backus über Javier Milei und die Ära, die er geprägt hat und was er in Argentinien verändert hat und vielleicht noch verändern wird. Viel Spaß.
Meine Damen und Herren, würden Sie einen Präsidenten wählen, der mit der Kettensäge auftritt? Wahrscheinlich nicht, aber die Argentinierinnen und Argentinier, die haben genau dies getan. Die haben Javier Milei zum Präsidenten gewählt. Und heute spreche ich mit unserem Gast, mit Philipp Backus. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Madrid, über den argentinischen Präsidenten, über seine politischen Ideen, über seine Überzeugungen und natürlich über das Buch von Philipp Backus, das ich mal kurz hier hochhalte. Wir werden es später auch noch verlosen. Und Herr Backus, erzählen Sie uns noch mal ganz kurz, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Buch über Javier Milei zu schreiben?
Ich kenne eben Javier Milei schon, bevor er Präsident geworden ist, als Kollegen der Volkswirtschaft. So, jetzt ein Kollege von mir, der die gleichen Auffassungen hat wie ich, und der wird plötzlich Präsident eines ganzen Landes, ja, der von sich selbst sagt, er ist der erste liberale, libertäre Präsident der Welt, der sich als Anarchikapitalisten, philosophischen Anarchikapitalisten bezeichnet. So, dass so jemand Präsident eines ganzen Landes wird, ist ja grenzt eigentlich an ein Wunder. Es ist kaum zu erklären. Und da habe ich mir gedacht, versuch das doch mal zu erklären. Bring das mal auch den Leuten in Deutschland näher, weil das ist eigentlich eine Story, die sich lohnt zu erzählen, dass jemand als völliger Quereinsteiger dann in die Politik geht und dann sogar gewählt wird als Präsident.
Ja, also ich glaube, das hat viele überrascht. Also so bei uns im Gedächtnis hängen geblieben ist ja die Kettensäge, die ja, da reden wir später noch drüber, die ja für was steht. Also der rennt ja jetzt nicht mit der Kettensäge durch Argentinien und fällt da irgendwelche Bäume. Und also ich fand in Ihrem Buch sehr spannend. Also er war sogar mal Fußballprofi bei einem Dritt- oder Viertligisten in Buenos Aires. Und er hat dann als Jugendlicher so diese Hyperinflation miterlebt. Also Argentinien war ja mal ein sehr, sehr reiches Land. Also Ende des 19. Jahrhunderts eins der reichsten Länder der Erde. Sehr exportstark mit Landwirtschaft. Und dann ist das eingebrochen und so in den Ende der 80er Jahre, wo er Jugendlicher war, da hat er die erste Hyperinflation miterlebt. Und vielleicht fangen wir da mal an. Also was für ein Mensch ist denn Javier Milei? Also wie tickt er denn?
Ja, das mit dem Fußballprofi, das stimmt. Er war sogar Torwart, ja, und er sagt eben von sich selbst als Torwart, ist man anders als die anderen. Man hat ein anderes Training, spezielles Training. Wenn man einen Fehler macht, ist sofort ein Tor. Wenn der Stürmer Fehler macht, ist nicht so schlimm. Man feiert alleine. Man hat besonders großen Druck und die gegnerische Mannschaft oder die gegnerischen Fans sind auch alle gegen dich. So, man ist dann ein bisschen so ein Einzelkämpfer und das ist auf jeden Fall. Wenn er Widerstand bekommt, dann spornt ihn das noch besonders zu Höchstleistung an. Er ist jemand, der die Ökonomie liebt. Er sagt eben, dass er, wenn er sich aussuchen könnte, was er machen wolle, dann würde er den ganzen Tag Bücher zur Volkswirtschaftslehre lesen und mit seinen Hunden den Tag verbringen. Das wäre so sein idealer Tag. Er liebt die Ökonomie und er liebt die Freiheit. Und sein Ansporn, warum er in die Politik gegangen ist, ist eben diesen Abwärtstrend Argentiniens, den Sie gerade erwähnt haben, eben umzukehren. Ja, also Anfang des 20. Jahrhunderts war Argentinien unter den reichsten Ländern der Welt ein Einwanderungsland. Ja, wenn Deutsche ausgewandert sind, war sozusagen die Frage, wo wandere ich hinaus, nach USA oder Argentinien? Das war sozusagen da damals so gleichwertige von den Chancen her. So, und dann kam aber die 30er Jahre, die Weltwirtschaftskrise, die ersten Restriktionen für den freien Handel, von dem Argentinien mit der boomenden Landwirtschaft eben auch viel profitiert hat. Und dann kam der Peronismus mit dem General Perón, der eben auch als Militärattaché in Italien war, bei Mussolini sich da einiges abgeschaut hat und für Mussolini geschwärmt hat, auch für Hitler. Und dann zurückgekommen ist nach Argentinien, dann mit einem Militärputsch ist er dann da an die Macht gekommen, erst als Arbeitsminister und dann als gewählter Präsident. Und der Peronismus setzt eben sehr stark auf Staatseingriffe, auf eine Abschottung der heimischen Wirtschaft, der Industrie, auf Industriesubventionen, dass also da die Industrie besonders gefördert wird, was dann auf Kosten der hocheffizienten Landwirtschaft natürlich gegangen ist. Und der Peronismus setzt auf soziale Gerechtigkeit oder was soziale Gerechtigkeit genannt wird, also Umverteilung. Ja. Und das hat eben dazu geführt, dass die Leistung immer weniger gelohnt hat in Argentinien, dass die Steuern immer höher waren, dass die Staatsausgaben immer höher waren, dass es dann zu einem unheimlichen Nepotismus und Klientelismus gekommen ist. ja, Unternehmer, die eben Aufträge vom Staat bekommen haben und dann unter der Hand den Politikern dann Geldkoffer zugeschustert haben. Das war gang und gäbe oder ist es auch noch in Argentinien. Und das hat eben dazu geführt, dass die Produktivität immer weiter abgefallen ist. Wie gesagt, die Staatsaufgaben sind immer weiter gestiegen und es wurde dann durch die Notenpresse bezahlt, ja, diese Staatsausgaben. Und das hat eben zu diesen hohen Inflationsraten geführt, ja, zu mehreren Hyperinflationen. 13 Nullen wurden beim Peso gestrichen. Und dann gab es mal ein kurzes Zwischenspiel mit dem neoliberalen Carlos Menem in den 90er Jahren. Da gab es dann auch einen wirtschaftlichen Boom. Aber dann kam nach dem Ende des Currency Boards, was sie hatten, 2001, dann eben die Zeit des Kirchnerismus mit Nestor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner, die eben noch sozialistischer waren als zuvor, auch in den Bereich des Woken gegangen sind, also sehr, sehr links. Und dann war das Land eben so am Ende, dass die Argentinier dann gesagt haben, jetzt probieren wir mal was ganz anderes aus. Da ist einer, der wütet so in den TV-Shows rum, der ist sehr exzentrisch, aber irgendwie auch authentisch. Und man glaubt ihm, was er sagt. Der sagt, okay, jetzt probieren wir mal was ganz anderes. Was wir vorher gemacht haben, hat nie funktioniert. Und jetzt machen wir eben was anderes. Jetzt probieren wir es mit den Ideen der Freiheit. Und dann haben sie ihn mit 56% zum Präsidenten gewählt.
Ja, also ist ja schon eine unglaubliche Geschichte. Aber gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also Sie sagen, er war ja schon irgendwie im TV präsent als Ökonom dann wahrscheinlich. Also er wurde dann als Experte in Talkshows eingeladen oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ab 2014 ist er dann präsent in Radioshows und 2015, glaube ich, ist sein erster Fernsehauftritt. Ja, den kann man immer noch auf YouTube sehen, so da ist er ein bisschen schüchtern auch, zum ersten Mal da im Fernsehen zu sein. Aber dann wird er zum absoluten Hit. Also er bringt die Quote. Ja. Deswegen wird er immer wieder eingeladen. Ja, der flippt dann richtig aus. Ja, das kann man aus einem zentraleuropäischen Gesichtspunkt gar nicht so nachvollziehen. Also beschimpft dann auch die anderen, die Politiker als Parasiten, die er da vor sich hat. Er sagt natürlich, rechtfertigt das natürlich, ja, die haben immer 8-1 geschickt und damit ich überhaupt gehört werden konnte, musste ich eben etwas lauter werden. Auf jeden Fall war er sozusagen ein TV-Star. 2018 war er schon unter den 100 bekanntesten Argentiniern, ja, also insgesamt von Fußballspielern, Politikern, alles zusammen war er, obwohl er eben eigentlich nur im TV da aufgetreten ist und Universitätsprofessor war unter den 100 bekanntesten Argentiniern und mit Abstand natürlich der Ökonom, der die meisten Fernsehminuten hatte. Sie haben ihn so ein bisschen unterschätzt auch, muss man dazu sagen. Die haben ihn so als Clown sozusagen auch dargestellt und ihn trotzdem weiter eingeladen, weil er eben diese Quote gebracht hat. So, und dann kam es eben irgendwann mal dazu, dass er sich die Frage stellte, soll ich in die Politik gehen? Er hatte immer vorher gesagt, Politik korrumpiert, das ist ein ganz schmutziges Spiel, bei dem ich nicht mitmachen möchte. Ich möchte einfach nur die Ideen der Freiheit da verteidigen über die Talkshows im Fernsehen und so weiter, durch Auftritte, durch Vorträge, aber in Politik möchte ich mich nicht einlassen. Und dann wurde er aber überzeugt, hat er sich davon überzeugt, das doch zu machen, weil er einfach gesehen hat, dass wenn er es nicht tut, das Land immer weiter den Bach runtergeht. Ja. Er bringt da immer gerne die Analogie von einem Fußballspiel, wo man auf den Rängen die wildesten Fangesänge und die tollsten Lieder anstimmen kann und anfeuern kann, das Team. Aber er sagt, wenn man auf dem Rasen keinen hat, der dann auch ein Tor schießt, ja, ja, dann ist das alles umsonst. Ja, also man kann auf den Rängen dann das Wildeste aufführen. Das ist dann, was er sagt, der Kulturkampf, das Verbreiten der Ideen. Also ich kann in den Talkshows die Ideen verbreiten, aber dann, wenn ich dann im Parlament keinen habe, der das dann umsetzt, ja, dann schießen die anderen immer weiter Tore. Und das war eben der Fall. Ja, er hat zwar außerhalb des Parlaments auf den Rängen da viel bewirkt und vielleicht haben dann auch Politiker das Wort der Freiheit häufiger im Mund geführt. Aber als sie dann unter sich waren im Parlament, da haben sie dann eben weiter ihren Interventionismus betrieben. Und deswegen hat er gesagt, wir brauchen auch jemanden, der da auf dem Feld die Tore schießt. Und deswegen gehe ich dann in die Politik. Und das hat er gemacht und jetzt schießt er die Tore.
Ja, genau, das hat er gemacht. Und ich habe ein Buch gelesen, also er hat ja fürs Parlament kandidiert und wurde dann auch gewählt. Das war, glaube ich, 2021, also ein paar Jahre bevor er Präsident wurde. Und er hat gesagt, er möchte kein Geld, also keine Diät annehmen vom Staat, weil das wäre ja alles geraubtes Geld. Also schon eine krasse Formulierung eigentlich. Und er hat dann seine Diät verlost. Und das war, glaube ich, ein kluger Schachzug, weil da hat er sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, oder?
Ja, das hat natürlich ihm Glaubwürdigkeit gebracht. Ja, das war auch ein Vorschlag von seiner Schwester, die eine sehr wichtige Rolle einnimmt, auch jetzt in der Politik. Es ist natürlich, wenn man als Libertärer in die Politik geht, ein bisschen widersprüchlich, weil man ja sagt, die Politik ist ja was Schlechtes, Steuern sind was Schlechtes, die Politiker sind Parasiten, wie er sagt, die berauben sich, die bereichern sich auf Kosten der hart arbeitenden Bürger. So, und wenn man jetzt selber in die Politik geht, dann wird man ja Teil der Politkaste. Ja, dann ist es ja, bereichert man sich auch auf Kosten der Bevölkerung. Und deswegen hat er gesagt, nein, ich möchte das keine Diät haben. Er hat erst versucht, darauf zu verzichten. Das geht aber nicht. Das wird ausgezahlt. So, und dann hat er gesagt, okay, wenn das ausgezahlt wird, dann verlose ich das einfach. Ja, dann machen wir hier im Internet eine Verlosung. Da haben sie eine Webseite gemacht. Da konnten sich, also ich glaube, mehrere Millionen, ja, Argentinier da angemeldet. Und dann hat er jeden Monat diese Diät eben dann verlost. Ja, und das hat ihm natürlich auch große Aufmerksamkeit gebracht. Ja, Titelblätter über die ganze Welt, ja, in Zeitungen auf der ganzen Welt, die diese Nachricht gebracht haben. Und das hat seine Glaubwürdigkeit natürlich dann nochmal gestärkt.
Ja, und dann ging es ja Richtung Präsidentschaftswahl. Das ist ja eine direkte Wahl. Also die Argentinierinnen und Argentinier wählen ja den Präsidenten direkt. Also gibt es keine Wahlmänner wie in den USA oder sonst wo. Und das ist ja relativ schwierig, wenn ich jetzt kein Budget habe, in so eine Wahl einzusteigen. Und er war ja schon ein krasser Außenseiter, wurde dann aber irgendwann ernst genommen. Also wie lief denn der Wahlkampf, die Kampagne zur Präsidentschaftswahl dann ab? Und was war auch irgendwie vielleicht so das Erfolgsgeheimnis von ihm dann in dieser Kampagne?
Ja, sie haben ihm tatsächlich auch $300.000 angeboten, damit er überhaupt nicht in die Politik geht. Ja, das hat er mir auch persönlich erzählt. Da waren sie im Raum und haben sie ihm $300.000 auf den Tisch gelegt, gesagt, die kannst du behalten, wenn du nicht in die Politik gehst. Ja, dann kannst du behalten, möchte ich nicht. So, und das hat ihm natürlich auch mehr Glaubwürdigkeit gebracht. Also die haben dann gesehen, dass er eine Gefahr ist. Und dann haben sie natürlich auch versucht, alles gegen ihn, ja, Schmutzkampagnen zu fahren. Ja, Ultrarechte, Nazi und so weiter. Und dann kam es aber dazu, dass er mit der Konversion zum Judentum da das sich überlegt, ja, dass er mit einem Rabbiner häufig geistliche Gespräche führt, also eine sehr enge Beziehung zur jüdischen Gemeinschaft hat, und die haben ihn natürlich dann verteidigt gegen solche Vorwürfe wie Nazi und so weiter. Also sie haben riesige Schmutzkampagnen gefahren gegen ihn, aber es hat alles nichts genutzt, denn er hat eben diese Glaubwürdigkeit und weil sie das Geld ansprachen. Natürlich, die ausgehende Regierung hat öffentliche Mittel benutzt, um da Werbekampagnen zu fahren. Ja, die haben riesige Mengen von Geldern ausgegeben. Sie haben auch Steuergelder ausgegeben, um Wählerstimmen zu kaufen. Zum Beispiel haben sie dann nochmal Subventionen vergeben mit dem Plan Platita. Das heißt, sie haben nochmal Arbeitslosengelder erhöht und so weiter, kurz vor der Wahl, obwohl das Land quasi bankrott war. Milei hatte eben sehr wenig Gelder, nur die freiwilligen Spenden seiner Anhänger. Aber, und das ist natürlich der große Vorteil, seine Anhänger sind sehr überzeugt von der Sache, weil er eben diese langfristige Strategie auch gefahren hat, die Ideen der Freiheit, die Ideen der österreichischen Schule der Nationalökonomie den Leuten zu erklären. Er zitiert dann auch immer andere Ökonomen, ja, wie Mises, Hayek, Rothbard oder Huerta de Soto, damit seine Anhänger das dann auch nachlesen, damit die sich bilden. So, und er hatte dann sehr viele Multiplikatoren, die unheimlich motiviert waren, vor allen Dingen Jugendliche. Ja, also es gibt viele Influencer und YouTuber, die sehr jung sind in Argentinien, die sehr viele Follower haben und Milei total unterstützen. Ja, und das hat dann auch dazu geführt, dass die Ideen der Freiheit sehr beliebt sind. Also die sind cool, die sind in Argentinien. Ja. Che Guevara, der ja auch Argentinier war, ja, das war früher war das mal cool, da sich T-Shirts von dem Massenmörder da Che Guevara da anzuziehen. Aber heute ziehen sich die Jugendlichen eben T-Shirts von Milei an. Ja, weil es ist das Rebellische ist eben heute auch das Freiheitliche, weil eben der Mainstream auch heute sehr sehr links ist. Der ist linkswog, der ist politisch korrekt. So, wenn man dagegen rebelliert, dann ist man eben anti-wog, anti-links und dann libertär. Und Milei hat es geschafft, dass das Libertäre eben das Coole ist. Und die Jugendlichen, da hat er auch die meisten Stimmen bekommen. Die haben ihn unterstützt, auch über die sozialen Netzwerke. Da war er schon früh in der Lage, richtige Kampagnen zu fahren. Ja, die anderen haben irgendwie Millionen Ausgaben für Community Manager und Werbung in den sozialen Netzen gehabt. Er hat da null gebraucht, hat da null ausgegeben und hat dann eben die Fähigkeit gehabt, da an den Medien vorbei, weil die haben ihn nämlich auch blockiert. Ja, die traditionellen Medien in Argentinien, die haben auch Subventionen vom Staat bekommen. Ja, das die sogenannte Pauta. Das läuft dann so: der Staat zahlt den Medien für die Verbreitung offizieller Regierungsinformationen Geld. Ja, und so sind die Medien dann abhängig von diesen staatlichen Geldern gewesen und haben ihn dann eben bei den Schmutzkampagnen und so weiter mitgebracht. Und er hat eben die Möglichkeit durch die sozialen Medien gehabt, an diesen Mainstream-Medien vorbei die breite Masse zu erreichen. Ja, und das eben sehr aktiv auf Twitter oder X oder auf Instagram. Da postet er heute eben noch Dutzende von Tweets jeden Tag. Das sind teilweise Kommentare von ihm, teilweise sind das einfach nur libertäre Memes, die er dann da weiter verbreitet. Ja. Und das hat eben dazu geführt, dass er diesen Rückhalt auch bei den Jugendlichen hatte. Aber auch, er hatte den Rückhalt auch bei den Ärmsten. Ja, das ist auch interessant. Er hat es verstanden, den Leuten beizubringen, dass wenn sie aus der Armut kommen wollen, brauchen sie Freiheit. Und es ist gerade der dieser fürsorgende Wohlfahrtsstaat in Argentinien auch, der sie da in die Armut gebracht hat und die sie da gefangen gehalten hat. Ja, und deswegen haben viele Argentinier eben nur noch die Chancen gesehen, vor allem den Ärmsten, weil es ist ja auch so, die Reichen, denen geht's immer gut, ja? Also wenn da eine Hyperinflation ist, das ist natürlich auch schlecht für die, aber die haben natürlich auch Güter, die dann im Preis mitsteigen. Aber wenn man gar kein Eigentum hat, ja, wenn man arm ist, dann ist das diese so hohe Inflationsraten ist das natürlich fatal. Ja, und deswegen hat er auch gesagt, mein Ziel ist die Inflation zu bekämpfen, dafür trete ich an und das wird vor allen den Armen helfen. Und da hat er tatsächlich in den ärmsten Vierteln auch von Buenos Aires, hat er da auch diese höchsten Zustimmungswerte.
Mhm. Nee, wirklich sehr, sehr interessant. Und es kommt ja immer wieder zur Sprache die österreichische Schule. Also das ist so sein theoretischer Background, die Ideologie praktisch. Können Sie uns da mal kurz mitholen? Was sind da so die Hauptpunkte?
Ja, die österreichische Schule ist eine Schule der Nationalökonomie, genau wie es den Keynesianismus gibt oder die Chicago Schule mit Milton Friedman zum Beispiel. Geht die österreichische Schule auf Ökonomen zurück, die österreichischen Ursprungs sind, wie Karl Menger, ja, Eugen von Böhm-Bawerk, der war Finanzminister in Österreich, Ludwig von Mises oder den Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek. Ja. Und neue Vertreter sind zum Beispiel Mario Rothbard oder Hans-Hermann Hoppe in Deutschland. So, und die Hauptaussage der österreichischen Schule ist eigentlich folgende. Die österreichische Schule studiert, wie der dynamische Marktprozess funktioniert. Im Gegensatz zur neoklassischen Schule, die sich auf Gleichgewichtsmodelle konzentriert. Ja, die Neoklassik in der VWL, die konzentriert sich, wie das Gleichgewicht funktioniert, während die österreichische Schule den Markt als Prozess versteht und untersucht, wie dieser Marktprozess funktioniert, wie sich Preise bilden und so weiter. So, und die Erkenntnis der österreichischen Schule ist eben, dass alle Güter und Dienstleistungen im Marktprozess dynamisch effizient bereitgestellt werden können. Und dass der Staat das Ergebnis dieses Marktprozesses nicht verbessern kann, weil er dafür nicht über die notwendigen Informationen verfügt. Das hat dann die politische natürlich Schlussfolgerung, dass der Staat sich nicht in den Marktprozess einmischen sollte. Ja, es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass der Staat sich in den Marktprozess einmischt. Er kann da nichts verbessern, er kann es nur schlechter machen.
Okay, das ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal so Mietpreisbremse. Also ich habe irgendwie eine Regulierung und sage, okay, die Mieten dürfen nicht steigen und ich mache da jetzt eine Bremse rein. Und jetzt Millet sagt, okay, alles Quatsch, das muss weg, der Markt soll machen, was er will.
Ja, bei der Mietpreisbremse ist das eine Preiskontrolle. Das bedeutet vor allen Dingen, wenn man in einem Land lebt, in dem die Preise so schnell steigen, wie in Argentinien das der Fall war, dass die Vermieter dann die Mieten nicht erhöhen können durch diese Bremse und es sich für sie nicht mehr lohnt, dann ihre Wohnung zu vermieten. Das heißt, es kommt zu Leerständen. So als Millet dann, es kommt zu einer Knappheit. Ja, das ist eben die ökonomische Konsequenz von einer Preiskontrolle unterhalb des Marktpreises. Ja, wenn man den Preis unterhalb des Marktpreises festsetzt, dann gibt es ein Überangebot und eine Übernachfrage, Entschuldigung, oder einen Rückgang des Angebots. Es kommt zu einer Lücke. Ja. Und das war eben in Argentinien der Fall, als Milei dann einer seiner ersten Maßnahmen war es, diese Mietpreisbremse aufzulösen. Dann sind plötzlich diese Wohnungen wieder auf den Markt gekommen, die zurückgehalten worden waren, weil es sich nicht gelohnt hatte. Und das Angebot ist dann gestiegen und die Preise sind gefallen. Das heißt, die Mieten sind real knapp 30% zurückgegangen, dank dieser Maßnahme, inspiriert natürlich in der österreichischen Schule, aber natürlich auch andere ökonomische Schulen, weil das ist ein sehr grundlegendes Gesetz, ja, dass eben Preiskontrollen da zu Engpässen führen.
Ja, was hat er denn noch so alles gemacht, um Argentinien aus der Misere zu führen? Also die Kettensäge steht ja, glaube ich, für den Staat zurückzuschneiden. Also ich glaube, er hat ja auch angekündigt, dass er viele Ministerien abschaffen will, dass der Staat sich irgendwie so auf die Kernkompetenzen Sicherheit und also innere und äußere Sicherheit und Bildung konzentrieren sollte. Aber was waren so konkrete Maßnahmen vom Präsidenten dann?
Ja, dazu muss man erstmal verstehen, in welcher Situation er da sein Amt übernommen hat. Denn die Inflationsrate, die war sich am Beschleunigen im Jahr 2023. Ja, ich hatte ja schon angesprochen, die ausgehende Regierung hat nochmal alles rausgehauen, um die Wahl zu gewinnen und die Staatsausgaben nochmal gesteigert. Das Staatsdefizit lag dann beim 5% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist aber noch nicht alles, weil die Zentralbank hat sie sich auch verschuldet. Ja, die hat auch Schulden rausgegeben. Warum? Ja, um das vielleicht kurz zu erklären. Ja, erst hat die Zentralbank argentinische Staatsanleihen mit neuen Pesos gekauft. Ja, dann steigen natürlich die Preise, wenn neue Pesos in den Markt kommen. Und damit die Preise nicht so schnell steigen, hat die Zentralbank den Banken gesagt, gib mir die neu frisch gedruckten Pesos wieder zurück. Wir verzinsen euch das auch. Ja, das heißt, ja, die Zentralbank hat Schuldverschreibung ausgegeben und so einen Teil der neu gedruckten Pesos wieder eingesammelt, damit die nicht in die Wirtschaft gelangen und die Preise hochtreiben. Kann man erstmal auf den ersten Blick sagen, ja, ist doch eine gute Idee, da haben sie die ja wieder eingesammelt, dann kommt es ja nicht zur Inflation. Aber die haben den Banken natürlich Zinsen angeboten, damit sie die Pesos da zurückgeben. So, und die Zinsen waren durch die hohe Inflationsrate eben bis zu 135% im Jahr hoch. Ja, das heißt, die Zentralbank hat unheimlich hohe Zinszahlungen gezahlt an die Banken. Und wie hat sie diese Zinsen bezahlt? Ja, natürlich, indem sie neue Pesos gedruckt hat. Also Sie sehen, sieht wie eine kurzfristige Lösung aus, die dann aber langfristig alles viel schlimmer macht. Das Defizit bei der Zentralbank war tatsächlich dann 10% vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, insgesamt gab es 15% Defizit vom Bruttoinlandsprodukt, also Haushalt und Zentralbank zusammen. Die Preise stiegen im August 23 um 8%, dann im November war es schon 12% und im Dezember, als Milei dann sein Amt übernahm, stiegen die Preise, also die monatliche Inflationsrate, 25%. Ja. Erzeugerpreise stiegen im Dezember 23 sogar 54%. Ja. Das sind aufs Jahr gerechnet. Also wenn jeden Monat 54% Preissteigerung ist, dann ist das aufs Jahr eine Inflation von 17.000%. So, das Land stand also kurz vor einer Hyperinflation und sein größter Verdienst ist eigentlich, das zu verhindert zu haben, weil in einer Hyperinflation, wie schon angesprochen, geht das zu Kosten vor allen Dingen der Ärmsten. Das ganze Preissystem funktioniert nicht mehr, es kommt zu einem unheimlichen Chaos und Verarmung. Er hat es geschafft, das zu verhindern durch die Kettensäge. Er hat nämlich die Staatsausgaben von Tag 1 an radikal gekürzt. Insgesamt 26%, ja, hat er die Staatsausgaben gekürzt innerhalb eines Jahres. Ja, innerhalb eines Monats hatte er schon einen Haushaltsüberschuss. Und bis Juni, Juli hatte er auch das Defizit in der Zentralbank beseitigt. Dadurch wird jetzt kein neues Geld mehr gedruckt, weder um Zinsen von der Zentralbank zu bezahlen, noch um vom Haushalt das zu monetisieren. So, und dadurch ist die Inflation immer weiter zurückgegangen. Und hat sich jetzt bei 2, noch was im letzten Monat noch mal ein bisschen hochgegangen, 3,7%, ja, ist sie runtergegangen. So, also das hat er gemacht. Die Inflation ist zurückgegangen. Er hat die Staatsausgaben 26% reduziert. Wie hat er es gemacht? Ja, Ministerien hat er geschlossen von 22 auf 9. Insgesamt hat er 200 Behörden geschlossen. Ja, 200 staatliche Behörden, die teilweise auch Sachen doppelte Zuständigkeiten hatten, hat er eben geschlossen. Das waren eigentlich Selbstbedienungsladen für die Politiker und ihre Familien, um da Pöstchen zu haben. Ja, das hat er geschlossen. Er hat diese Subventionen an die Medien beseitigt, die Transfers an die Provinzen hat er beseitigt, Subventionen hat er reduziert. Und das war, das ist zur Kettensäge, die Verringerung des Staates, was enorm ist. Also 26% Staatsausgaben oder 26% Staatsausgaben zu kürzen, ist enorm. Ja, das ist ein Friedenszeichen, sucht das seinesgleichen. Ja, also wenn man, können Sie sich ja mal vorstellen, wenn man das in Deutschland machen würde, 26% weniger Staatsausgaben, was das bedeuten würde, was da alles gekürzt werden würde und was da los wäre. Aber in Argentinien war das möglich, weil Milei das jahrelang erklärt hat, warum es notwendig ist, dass daher die Inflation kommt. Ja, durch die hohen Staatsausgaben, das Defizit kommt dann in die Inflation. Und die Leute haben das verstanden. Er hat dann gesagt bei seiner Antrittsrede, no hay plata, es ist kein Geld da. So. Und da haben die Leute applaudiert. Ja, die sind ausgerastet da auf dem Platz. Ja, es ist kein Geld, staatliches Geld da. Und da die Leute haben gesagt, ja, super. Andere sagen eben beim Amtsantritt, ja, wir erhöhen die Bildungsausgaben, wir erhöhen die Renten, das Renteneintrittsalter machen wir runter. Und er sagt, es ist kein Geld da und wird dafür abgefeiert. Das zeigt eben, dass er einen Mentalitätswechsel da in Argentinien bewirkt hat. Ja, dass die Leute diese Ideen der Freiheit verstanden haben und ihm glauben und ihm vertrauen. Und deswegen ist es eben auch so, dass seine Beliebtheitswerte weiterhin sehr hoch sind. Ja. Also es ist nicht runtergegangen, trotz dieser Sparmaßnahmen ist seine Popularität nicht oder kaum gesunken. Und das andere, was er natürlich noch gemacht hat, ist das Deregulierung. Ja, da haben wir ja schon über die Mietpreisbremse gesprochen. Er hat den Luftverkehr dereguliert und jeden Tag kommen neue Deregulierungen dazu, über 900 schon. Er hat ja ein eigenes Deregulierungsministerium eingeführt, was eben ein Jahr lang die Möglichkeit hat, Regulierungen abzubauen, ohne das Parlament befragen zu müssen. Und jeden Tag werden 3-4 Regulierungen da beseitigt. Und das macht sich natürlich auf die Dauer dann schon bemerkbar bei den Kosten der Unternehmen und der Verbraucher auch, wenn da diese Regulierungen wegfallen.
Ja, ich meine, das kann man natürlich auch kritisch sehen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel von Deutschland. Wenn ich da irgendwie alle Umweltschutzauflagen wegreguliere, dann habe ich vielleicht irgendwie ein Industriewerk neben Wohngebäude stehen, das möglicherweise gesundheitsschädigend ist oder ja, jeder macht, was er will. Also ich meine, Regulierung hat ja auch einen Grund. Wird das auch kritisch gesehen in Argentinien oder sagen die Leute, okay, also das Land ist jetzt so am Ende, wir sind jetzt für alles offen und versuchen mal diesen Weg zu gehen?
Ja, die Regulierungen, die abgeschafft worden sind, sind vor allen Dingen in dem Bereich der Lizenzen. Ja, dass man Lizenz braucht, um irgendwie zum Beispiel brauchte man eine Lizenz oder es war verboten, lebende Rinder zu exportieren. Ja, oder man braucht Lizenz, um das und das zu exportieren oder um irgendwas einzuführen. Oder am Führerschein musste man sich registrieren lassen. Also bei den Umweltauflagen weiß ich nicht, ob da überhaupt etwas dereguliert wurde. Ja. Es wurde vor allen Dingen beim Arbeitsmarkt eben dereguliert, bei den Mieten, beim Flugverkehr, auch bei den Lebensmittelgeschäften. Da mussten irgendwelche Waren bestimmt in einer bestimmten Ordnung platziert werden. Inländische Waren mussten da besonders prominent, während die importierten Waren irgendwo anders hingestellt werden mussten. Also solche Regulierungen wurden abgeschafft. Bei den Umweltsachen bin ich mir nicht sicher. Was natürlich klar ist, dass er ein Verfechter der Eigentumsrechte, privaten Eigentumsrechte sind. Und die schützen natürlich gegen Verschmutzung und Zerstörung. Mhm. Ja, das heißt, wenn sich da eine Fabrik neben einem Wohnhaus dann setzt und dann den Garten verschmutzt, dann ist das schon durch die Eigentumsrechte, und das ist eben, weil Milei ein Liberaler ist, er ist für die Verteidigung der privaten Eigentumsrechte. Das würde deswegen nicht gehen. Da braucht man keine extra Regulierung. Das ist eine Verletzung von privatem Eigentum. Das geht nicht.
Ja, kommen wir nochmal zurück auf Deutschland. Also wir sind ja auch ein sehr exportstarkes Land. Wir haben eine gute staatliche Ordnung. Wir sind eine große Volkswirtschaft. Und wir haben auch diverse Herausforderungen vor uns liegen, also eine Welt, die immer protektionistischer wird, Regulierung, die um sich greift. Und es gab ja auch prominente Politiker, die gesagt haben, man müsste in Deutschland mehr Milei wagen. Würden Sie das genauso sehen oder kann man dieses Modell jetzt nicht auf Deutschland anwenden?
Auf jeden Fall. Mutatis mutandis kann man das natürlich anwenden. Da ist eigentlich die grundlegende Frage dahinter, ist die Ökonomie eigentlich eine Wissenschaft? Gibt es da ökonomische Gesetze? So, und wenn es diese ökonomischen Gesetze gibt, dann sind die sowohl in Argentinien als auch Deutschland, Australien, USA, überall anwendbar. Ja, das heißt, wenn Regulierungen den Raum einschränken, in denen unternehmerfrei agieren können, indem sie in Innovationen machen können, ja, dann wird es weniger Innovationen geben. Ja. Wenn man diese Räume öffnet, indem man dereguliert, dann werden Unternehmer eben neue Ideen haben, neue Innovationen, und dann wird es Wachstum geben. Ja, oder auch mit Steuern. Ja, wenn die Steuern es bestrafen, dass man produktiv ist oder dass man spart oder dass man investiert, dann wird es weniger Investitionen, weniger Produktion, weniger Sparen geben. So, das heißt, diese Gesetze sind überall anwendbar. Wir haben die gleichen Probleme in Deutschland wie in Argentinien, nur in einer anderen Dimension. Ja, also in Argentinien ist die Korruption natürlich ist größer. Ja, die Inflation ist höher. Das Staatsdefizit war größer. Die Staatsschulden waren ein größeres Problem. Ja, die Staatsausgaben waren viel zu hoch. Und das sind sie auch in Deutschland. Ja, das Problem ist also das gleiche, nur kleiner. Wir sind noch nicht da, wo Argentinien vor einem oder zwei Jahren stand. Aber wenn wir den Weg weiter bestreiten, dann werden wir auch da sein. So, dann ist die Frage, will man das? Will man den Weg erst noch weitergehen, bis man am Standpunkt Argentinien ist, oder will man vorher schon umdrehen und es mit den Ideen der Freiheit, also mit weniger Staat und mehr Freiheit versuchen?
Ja, und wer das alles nachlesen möchte, also ich halte es mal nochmal rein, die Ära Milei von Philipp Backus, das Buch, also wir verlosen es nochmal, also einfach eine E-Mail schreiben an podcast@unionstiftung.de. Da werden wir das Buch signiert verlosen, und wir verlinken auch nochmal alle Infos zum Buch unter diesem Video, unter diesem Podcast. Und lieber Backus, ich sage vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren, und ja, wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Scholl. Alles Gute.
Michael im Gespräch mit Professor Backus über Javier Milei und die Ära, die er geprägt hat. Und Professor Backus hat ein Buch über Javier Milei geschrieben, die Ära Milei, so heißt das Buch, und das könnt ihr bei uns gewinnen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@unionstiftung.de und erzählt uns, warum ihr das Buch unbedingt haben wollt. Und dann bekommt ihr von uns ein Exemplar. Und wenn ihr Professor Backus live erleben wollt, könnt ihr das auch. Michael, du hast den Veranstaltungstipp, wo man Professor Backus in Saarbrücken live noch erleben kann.
Ja, also übermorgen am 17. Juni, das ist ein Dienstag, da ist er zu Gast in der Villa Lessing um 19 Uhr. Die Kollegen von der Villa Lessing, die laden da herzlich ein. Also einfach mal in den Shownotes schauen, dort verlinken wir die Veranstaltung, und geht gerne mal in die Villa Lessing, um euch ja die Ära Milei live anzuschauen.
Genau, und bei uns im Podcast Politik auf den Punkt gebracht der Unionsstiftung, da hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.